Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Samstagabendversammlung. Und wir freuen uns, dass unser lieber Bruder Eberhard Weber gekommen ist, heute auch zum Samstag und dann morgen für den zweiten Dienst, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben für uns und für das Wort und für den Herrn. Und wir wollen am Anfang gemeinsam aus dem grünen Liederbuch singen, zwar das Lied 254, 254, die Strophen 1 bis 3 und am Ende singen wir dann die Strophen 4 bis 5. Genau, also erstmal 254, Strophe 1 bis 3. Das Thema für den heutigen Abend steht im, soll mal gucken, irgendwie halt das hier, kann das sein? Ja, so ist besser, genau, vielen Dank. Steht im 1. Korintherbrief und zwar im Kapitel 11, der Vers 1. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und wir wollen noch vorher gemeinsam beten. Himmlischer Vater, hab Dank jetzt auch für die Woche, die hinter uns liegt, dass du uns durchgetragen hast, dass wir gesegnet und bewahrt wurden. Und wir danken dir jetzt auch, dass der Bruder Eberhard Weber jetzt bei uns ist, dass du ihn auch bewahrt hast auf der Fahrt und dass du ihn auch durch dein Wort jetzt beauftragt hast, zu uns zu reden. Öffne doch unsere Herzen für dein Wort und gib dem Herrn Weber auch einfach durch deinen Geist Vollmacht zum Predigen. Und wir freuen uns auch auf dich und dein Wort, dass du uns auch innerlich am inneren Menschen wieder ausrichtest und stärkst. Und so segne auch die Gemeinschaft jetzt und das Miteinander und hab Dank, dass du in uns wohnst und uns immer mehr hin zu deinem Sohn ausgestaltest. Amen.
So, guten Abend, liebe Geschwister. Ein Kreis, fein, aber klein, nein, klein, aber fein. Das Thema wurde ja schon genannt und vorgelesen. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Nach der alten und revidierten Elberfelder Übersetzung. Ich habe am 11.11.2012 in München gesprochen über Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes sollen wir auch sein. Es mag sein, dass sich jemand noch daran erinnert, aber ich würde das nicht abfragen wollen. Ich habe auch nachgucken müssen, wann das nun wirklich war. Da gibt es aber noch eine weitere geistliche Nachahmerschaft, nämlich das Nachahmen des Herrn und ganz erstaunlich das Nachahmen des Paulus. Es ist wirklich für mich, sicherlich auch für jeden, der die Bibel liest, eine erstaunliche Tatsache, dass man Paulus, den Apostel, nachahmen soll. Und das steht nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen. Eine weitere erstaunliche Tatsache ist die, dass wir Christus so nachahmen sollen, wie es uns der Apostel Paulus vorgelebt hat und vorgemacht hat. Also nicht Christus direkt nachahmen, sondern über Paulus. Ich komme darauf schon noch zu sprechen, dass wir das verstehen. Dahinter dem Wort nachahmen steht das Wort Mimetes und das kennen wir alle von der Mimik her. So, wir sollen ihn einfach so nachahmen, dass man merkt, dass wir in den Gedanken und in dem Leben Jesu oder auch des Paulus zu Hause sind. Wenn jemand einen anderen nachahmt, muss man ihn natürlich kennen. Ohne die Kenntnis eines Menschen, den ich nachahmen soll, ist es ein bisschen schwierig. Nicht wahr? Ich sage es mal ein bisschen negativ. Als der Karl Geier starb, das weiß ich noch, er hat ja so eine Art bisschen Haltung gehabt. Da gab es Brüder, mindestens einen, denke ich, gibt da noch andere, die haben dann den Karl Geier nachgeahmt. Genauso gestanden wie er und gesprochen wie er, haben gemeint, die Nachfolger von ihm. Hat er in den allen Fällen nicht gestimmt, natürlich. Aber so kann man dann auch einen Menschen kolportieren und weiter leben wollen in seinem persönlichen Leben. Aber das ist hier ja gar nicht gemeint. Also man muss jemanden kennen, wenn man ihn nachahmen will. Da steht ein Wort in Philipper 3, Vers 10. Und dort steht und heißt es von Paulus, ich habe alles dahingegeben und aufgegeben, als Dreck erachtet, um ihn, Christus, zu erkennen. Da steht nämlich noch mehr. Ich lasse aber alles andere weg. Um ihn, Christus, zu erkennen. Das ist mein persönliches Zeugnis. Ich lasse vieles weg und mein altes Leben und was ich alles studiert an Philosophie und sonst was habe, lasse ich alles weg. Bei Paulus kommt das Gesetz natürlich dazu und seine Belehrung als Rabbiner. Ich lasse alles weg, ich gebe alles dahin, um Christus zu erkennen. Ein weiteres Wort aus Epheser 4, Vers 13. Da schreibt Paulus, durch Paulus und die vom Herrn gegebenen Brüder, zum Dienst gegebenen Brüder, sollen wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Oder eigentlich nur der Erkenntnis, aber das wollen wir heute Abend nicht so genau nehmen mit dem Gnosis und Epignosis. Einfach hingelangen zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also unsere Brüder, die uns dienen, die uns verkündigen, die sollen uns dahin führen, dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Natürlich auch das Wort Gottes selber, das ist ja klar. Und nun kommt weiter etwas Erstaunliches. Wir sollen das jetzt Christus erkennen. Durch die Brüder und durch das, was ich weglasse. Dass ich einfach mich ausstrecke nach ihm. Aber auch Paulus sollen wir mindestens ein Stück weit erkennen. Dort steht jetzt nicht erkennen, sondern dort steht nachfolgen. Er schreibt über sich an den Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 10. Es sind 9 Begriffe. Er schreibt ihm, du aber bist genau gefolgt, damit muss er es ja auch erkannt haben, meiner Lehre, machen wir ja auch, nicht wahr? Folgen der Paulus-Lehre im Wesentlichen. Meinem Betragen, hier wird Paulus zum Vorbild, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, aber auch meinen Verfolgungen und meinen Leiden. Das hat ein Timotheus nachgelebt. Er war ja das geistliche Kind von Paulus und keiner hat ihn so erkannt wie der Timotheus. Dass wir das erfassen und verstehen, Paulus nachahmen, Christus nachahmen, wie es uns Paulus vorgemacht hat, dazu dient das Wort Gottes, dazu dienen unsere Zusammenkünfte, wie Christus, wie Paulus den Christus nachahmen und wie Timotheus den Paulus. Auch so könnte man es sagen. Das ist ja die Krux der Christenheit, dass sie den Auftrag des Apostels Paulus nicht erkannt hat. Auch viele Evangelikale nicht. Ich kann immer nur wiederholen, was in Apostelgeschichte 15, Vers 1 und folgende steht. Das müssen Sie sich gut merken, das ist die Geschichte von dem Apostelkonzil in Jerusalem. Da waren sie zusammen, der Paulus und Barnabas und wie sie alle hießen. Und dann kamen Brüder aus Judäa und haben gesagt, wenn ihr nicht beschnitten werdet, könntet ihr nicht errettet werden. Und dann gab es ein Wortgezänk und ein Kampf, was ist jetzt richtig für die Gläubigen aus den Nationen. Und dann haben sie beschlossen, wir gehen hinauf nach Jerusalem und wir gehen zu den Aposteln und lassen uns mal mit denen, bereden uns mal mit denen. Und dann haben sie geschickt den Paulus und den Barnabas und noch ein paar andere. Und dann gab es auch dort einen Wortwechsel. Und dann hat endlich Petrus erzählt, was da mit dem Cornelius in Apostelgeschichte 10 und sonst noch erlebt hat. Dann haben Paulus und Barnabas berichtet und dann das Schlusswort hatte Jakobus, der Bruder des Herrn. Und er hat dann in kurzen Worten das gesagt, es steht ein bisschen mehr natürlich, wie ich das jetzt sage, dort in Apostelgeschichte 15. Er hat in kurzen Worten gesagt, jetzt ist Israel für eine gewisse Zeit beiseite gesetzt und es läuft die Zeit der Nationen Christen und nach diesem kehre ich zurück und baue die verfallene Hütte Davids wieder auf. Trotz vieler prophetischer Konferenzen, die heute laufen, fehlt heute doch weitgehend der prophetische Blick für diese Dinge. Für diese Zeit, für diese, sag ich mal, 2000 Jahre der Nationengemeinde. Vielleicht öffnet Gott noch dem einen oder anderen die Augen, ich weiß es nicht. Aber das ist die Situation. Heute ist die Nationengemeinde dran, so wie sie Paulus geprägt hat. Und bevor ich weitermache, lese ich Ihnen jetzt alle die Stellen vor, wo steht, dass wir Paulus nachahmen sollen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr Thessaloniker seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zum Vorbild geworden seid. Jetzt die Stelle 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Christi. Das ist der Predigtext. Drittens, 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Er, Timotheus, wird euch erinnern an meine Wege, die in Christus sind, gleich wie ich überall in der Gemeinde lehre. Auch wieder, seid meine Nachahmer. Das nächste Wort, 2. Thessalonicher 3, Vers 7 und 9. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt, ihr Thessalonicher. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, auf dass wir uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmet. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und sehet auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und dann noch eine letzte Stelle, da kommt das Wort Nachahmen, glaube ich, nicht vor. Philipper 4, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das sind die Stellen. Und jetzt ist die große Frage zu unserem Predigttext. Christus nachahmen wie Paulus. Nur an dieser Stelle steht das so direkt, sonst steht nur Paulus. Es gibt noch eine andere Stelle im Thessalonicher Brief, da werde ich am Schluss noch darauf zurück. Einer Thessalonicher Briefe, da werde ich am Schluss noch darauf zu sprechen kommen. Da könnte man fragen, ist denn Paulus wichtiger als Jesus? Wie ist das? Sehen Sie, wenn hier stehen würde, ahmt Jesus nach. Und auch ich, Paulus, ahme ihn nach und probier's. Dann würde in der Christenheit etwas passieren, dass nämlich eine Flut von Literatur entstehen würde, wie man nun Christus nachahmt. Damit ist natürlich der irdische Christus gemeint. Der Reliquienhandel würde auch im Protestantismus blühen. Nicht wahr? Christus nachahmen, ohne Paulus. Seine Sandalen, sein Gang, seine Größe, seine Kopfbedeckung, sein Gewand, sein Bart, alles würde erforscht werden. Und dann zur Nachahmung empfohlen. Zu jeder Konferenzstätte würde ein See und ein Berg gehören, wo man die Rede Jesu vom Schiff aus vom Berg nachvollziehen würde. Manche hätten 12 Finger und würden sich wie Jesus fühlen. Und in jeder Kirche würden Wasserbecken stehen und der Pastor würde allen die Füße waschen. Ist heute wieder modern geworden, Füße waschen. Nichts von alledem. Sehen Sie, da hat der Heilige Geist einen Filter eingebaut. Einen Filter eingebaut und dieser Filter hieß Paulus und seine Botschaft. Er hat ihn sozusagen kanalisiert, dass da nichts in die falsche Richtung läuft. Und dann schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 16, nunmehr kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Aha. Aha. Wir kennen jetzt Christus nicht mehr nach dem Fleische. Wir müssen auch nicht nachforschen, was für eine Körpergröße er hatte und was für eine Schuhgröße meinetwegen. Und dann steht in 1. Korinther 2, Vers 2 und dazu noch Galater 3, Vers 1. Wir kennen jetzt nur noch Christus nur noch als Gekreuzigten. Das ist die Anbindung an sein Fleisch, als Gekreuzigter. Es geht also in der Nachahmung um den geistlichen Christus, um den geistlichen Herrn, um das geistliche Haupt. Dazu kommt noch etwas, um das zu verstehen. Es gibt in der Kirchengeschichte die sogenannte Imitatio Christi, die Nachahmung Christi. Christus imitieren. Und wo immer ich über solche Leute in der Kirchengeschichte gelesen habe, hat das immer mit einem unguten Gefühl geendet. Da fehlte etwas. Ob es die Wiedergeburt war, weiß ich nicht. Doch sehen wir weiter. Hier möchte ich einmal zurückblenden auf Basilea Schlink, bekannt unter Mutter Basilea, die Begründerin der Marienschwestern in Darmstadt. Die gibt es heute noch in Israel, sind eigentlich geehrte Leute, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die erinnern. Jedenfalls, es war viele Jahre, sind Sie da von uns, haben wir Kirchenausflüge gemacht nach Darmstadt. Von uns sind das 130 Kilometer. Da hat man das da so locker mit einem Bus erledigt. Und da erinnere ich an das Buch, das von zwei Schwestern, die ausgetreten sind, verfasst wurde. Das war ursprünglich eine Dissertation, eine Doktorarbeit. Das Buch heißt »Wenn Mauern fallen« von Marianne Jansson und Rita Lemetyinen, zwei Finninnen. Das ist 1997 im CLV-Verlag erschienen. Und sie schreiben nun. Dort auf Seite 211. Dort schreiben sie Folgendes. Es ging darum, in diesem Orden, in dieser Gemeinschaft, dieser Lebensgemeinschaft, um Basilea Schlink. Es ging darum, christliches Leben in einem Kloster oder in einer Kommunität in dem Sinne zu verwirklichen, dass das Beispiel Christi nachgeahmt wird. Genau das hatten wir in unserem Leben mit großem Eifer versucht, Christi Beispiel zu entsprechen. Wohin hatte es uns geführt? Nicht zur Freude des Evangeliums. Es geschah vielmehr das Umgekehrte. Die Imitatio Christi ist ein menschliches Streben nach Christusähnlichkeit. Das ist ein hohes Ziel, auf das man zulebt. Die Gnade ist schon das Ziel. Die Nachfolge kann nur durch den Glauben geschehen, nicht durch Askese und eigene Willensanstrengung. Darin sucht der Mensch letztlich nur seine eigene Verwirklichung. Das ist letzten Endes das, was ich auch empfunden habe, wenn ich so über solch eine Imitatio Christi gelesen habe, dass da wohl ein Stück Menschenverwirklichung dabei ist. Basilea wollte Christus imitieren, nachahmen, doch das Gegenteil kam dabei heraus. Ich füge hinzu, die Nachfolge kann nur durch Wiedergeburt geschehen, das ist Voraussetzung. Und wie sie uns der Apostel Paulus vorgelebt hat, seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Christi. Dieser Filter ist notwendig. Und überall, wo man mit Paulus arbeitet, ist dieser Filter wirksam. Dort erlebt man Leibesgemeinde. Bedenken wir auch in der Nachahmerschaft, unser Herr ist der erhöhte Christus. Und dieser ist der Gekreuzigte. Deshalb ist das Nachahmen des historischen Christus und des irdischen Christus letzten Endes unsinnig. Man befriedigt nur sein Fleisch. Und jetzt muss ich noch ergänzen zu dem, was ich vorhin sagte über die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das habe ich vorhin nicht gesagt, bewusst, das sage ich jetzt erst jetzt. Diese 2000 Jahre, von denen Jakobus sprach, er wusste eigentlich nicht, dass es jetzt 2000 Jahre ungefähr geworden sind. Die wurden ausgefüllt von Paulus und von seiner Botschaft, von der Leibesgemeinde, der Botschaft von der Gemeinde Christus, das Haupt und wir die Glieder. Die wurde nicht so sehr von der Kirche ausgefüllt, obwohl sie das große Thema ist. Jesus geht es darum, in diesen 2000 Jahren jetzt seine Gemeinde herauszurufen. Und wenn die entrückt wird, dann macht er mit Israel wieder weiter. Man hat deshalb auch davon gesprochen, die Ekklesia, ein Ekklesiam, die Gemeinde in der Kirche, und so ist es auch. Es ist immer noch ein Schutzraum für uns, wenn sie auch oft die Kirche eine große Feindin der der Leibesgemeinde war, muss man auch sehen. Und wir brauchen auch den prophetischen Filter des Paulus, um nicht Aussagen Jesu auf die Gemeindezeit zu deuten. Das wird in den Kirchen hin und her gemacht. Alles, was Jesus gesagt hat, das wird auf uns bezogen. Das fängt bei den 10 Jungfrauen an und hört bei irgendeiner Hochzeit auf, die Jesus in prophetischer Weise redet, über die er redete. Auch das ist wichtig. Paulus schreibt mich nach und nicht die anderen Apostel. Warum? Weil wir nicht zum Reichsevangelium gehören, um einmal diesen Begriff zu brauchen, der nach dem Zweiten Weltkrieg üblich war, sondern wir brauchen die Leibesgemeinde. Und heute wird ja immer wieder in Büchern nach den Wurzeln, nach den hebräischen Wurzeln der Gemeinde gesucht. Da müssen wir aufpassen, dass man nicht die Gemeinde aus dem Blick verliert. Paulus hat neue Offenbarungen bekommen. Da muss man nicht unbedingt an allem gleich die jüdischen Wurzeln suchen, die es natürlich gibt, die leugne ich nicht. Wir können ja nicht alles oder können nicht alles auf das Alte Testament zurückführen. So, und wie sieht das nun praktisch aus? Wie sollen wir nun Jesus nachahmen? Was sagt Paulus? Dazu bringe ich ein paar Verse, ein paar Punkte. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Eine bekannte Stelle. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Und das geht weiter. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und so weiter. Das ist ein erster Punkt. Gleichgesinnt wie Jesus Christus sein. Das ist unsere Bereitschaft, den Erniedrigungsweg Christi in dieser Welt zu gehen. Und wenn es sein muss, bis zum Tod, ein schweres Wort. Wir sind alle keine Märtyrer, aber es gibt andere, die sind es. Es ist der Weg vieler Märtyrer, ich sagte es gerade. Und da gibt es das Buch Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Ach, das habe ich vor 30, 40 Jahren vielleicht, ich weiß es nicht mehr, gelesen, Broadband, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Und da wird über diese Knechtsgestalt der Gemeinde geschrieben. Das gibt es bestimmt noch heute im Buchhandel, das ist noch mal. Habt ihr da vorne. Dann ist gut, habe ich gute Werbung gemacht für den Büchertisch, aber es ist ein wichtiges Buch. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Und dann können Sie, das kommt nachher auch noch mal, das Buch, anders sage ich es jetzt schon, von Pfarrer Wilhelm Busch, Plaudereien in meinem Studierzimmer, da spricht er auch über Brüder. Jetzt vielleicht weniger in Knechtsgestalt, jetzt geht es mal zunächst um die in Knechtsgestalt. Aber ich muss auch das dazu sagen, dann ist für uns auch, die wir in Knechtsgestalt gehen, auch die Erhöhung in die Herrlichkeit von Christus verheißen. Wie macht man das praktisch? Wie sieht das aus? Philipper 2, Vers 3 bis 4, also zwei Verse vorher, da steht, wir sollen nichts aus Parteisucht und eitlem Ruhm tun. Ich kann mir vorstellen, oder man hört immer wieder, dass so manches auch aus eitlem Ruhm in der Gemeinde gemacht wird. Sondern in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Wie macht man das? Da kann man nur, ich persönlich habe das schon mal so gehört und das habe ich übernommen. Indem ich meinen Bruder und meine Schwester einfach, wenn ich sie sehe, höher achte als mich selbst. Sage, Herr, das ist eine Schwester, ein Bruder, die soll ich höher achten als mich selbst. Und so mache ich mich ein bisschen kleiner. In Demut, einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine gesehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Natürlich nicht auf seinen Geldbeutel, ja, sondern auf seine Probleme und seine Themen und so weiter. Auch ein schwieriges Wort. Man hat nur eine begrenzte Kapazität, für andere da zu sein. Und dann folgt, und diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Hier ist Christus Nachahmen angesprochen, wie es uns Paulus empfiehlt. Und hier ist auch der Einzelne in der Gemeinschaft angesprochen. Und da gibt es noch ein weiteres Wort, Römer 12, Vers 16. Haltet euch zu den Niedrigen. Nicht wahr? Wir würden uns ja gerne zu den Hohen halten. Das liegt nun in unserer Natur. Wer schmückt sich schon mit Niedrigen? Nicht wahr? Ich nehme gerne das Beispiel. Da ist ein Professor in der Familie, in der Großfamilie. Ein Professor. Und jeder erzählt, mein Onkel ist Professor für irgendwas dort in der Uni. Nein, Paulus sagt, ist ja gut, wenn du so einen Onkel hast. Ja? Aber Paulus sagt, nein, haltet euch zu den Niedrigen. Und da habe ich ein super Beispiel. Wer sich auch zu den Niedrigen gehalten hat, das ist Jesus selbst. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat sich eine Gemeinde erwählt, von der Paulus im 1. Korinther 1 schreibt, dass es die nichts von der Welt sind. Die hat er erwählt. Mit denen schmückt sich Jesus. Dass viele sagen, was, zu diesen Christen, zu diesen Primitiven soll ich mich halten? Jesus hat es selbst so gemacht. Der wird einmal angestaunt werden. Wir werden angestaunt werden, wenn man sieht, was Jesus aus uns den Nichtsen gemacht hat. Aber dann, die wir niedrig sind, erniedrigt worden sind, manche müssen das bitter durchleiden, das Erniedrigen, dann gibt es auch den Trost, das steht in 2. Korinther 7, Vers 6, und ein Wort von Jakobus und Petrus, den Demütigen oder den Niedrigen gibt er Gnade. So, und jetzt Paulus, wie hat er es gemacht? Wir sollen ihn ja nachahmen. 2. Timotheus 2, Vers 10. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Das ist Nachahmung Christi. Das kann für uns auch praktisch heißen, ich erdulde alles um eines Bruders willen oder einer Schwester willen. Nicht wahr? Das ist ein schweres Geschäft. Ich wollte das nicht immer tun müssen. Das Zweite, was uns Paulus in der Christusnachahmung empfiehlt, steht in Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last und so erfüllet das Gesetz Christi. Das Gesetz Christi heißt auch Lasten tragen. Aber ich kann doch nicht die schwere Last von Geschwistern auf mich nehmen, oder doch? Lasten tragen heißt zuerst im Gebet einstehen. Die Last mit Jesus tragen, vor Jesus bringen, auf irgendeine Weise beistehen, ich habe es schon gesagt, aber natürlich nur in meinem Wirkungskreis. Natürlich kann ich für die verfolgte Gemeinde in Korea und sonst wo beten, tue ich auch, muss man auch tun. Das ist jetzt mit Lasten tragen außerhalb meinem direkten Lebensbereich. Aber Lasten tragen, ich kann nur so viel tragen, wie Gott mir auflädt, vor allem nur in meinem Wirkungskreis. Und jeder hat seine eigene Last, Galater 6, Vers 5. Die eigene Last wird leichter, wenn andere Geschwister mittragen, das ist einfach so. Lasten tragen, auch das ist Gemeinde und für die verfolgte Gemeinde einstehen, das ist auch Lasten tragen. Und Paulus beantwortet dieses Wort auch so, die Sorge um alle Gemeinden hat er. 2. Korinther 11, Vers 28, das treibt ihn um. Die Sorge um alle Gemeinden. Nun kommt ein vielleicht etwas schwierigerer Absatz, aber ich wollte das nicht unterschlagen. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte. Das sind die Worte, die von Paulus kommen. Nachher kommen auch noch die Worte von Jesu. Halte fest das Bild gesunder Worte in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Die sollen also auch in mir sein, Glaube und Liebe. Wie in Jesus auch. Und ich ergänze das durch ein Wort in 1. Timotheus 1, 14. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Glaube und Liebe nachahmen. Glaube und Liebe sollen in uns sein. Was ist das? Glauben. Und dann besonders der Glaube Jesu, den wir leben sollen, nachahmen sollen. Glaube, ich kann kein Buch jetzt drüber, kein Referat darüber halten, aber ein paar Anmerkungen. Glaube ist die innigste Verbindung zu Gott, dem Vater. Er enthält auch die weiteren Bedeutungen Vertrauen. Wem ich glaube, dem vertraue ich auch. Und Treue. Das ist Gott, so ist er. Für Jesus ist das unumstößliche Vertrauen in den Vater, das Vertrauen in alle Verheißungen, auch was ihn betrifft und betraf. Beispielsweise, du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Ein Wort, da hat er fest drauf vertraut. Und da sind zum Beispiel Psalmen voll Aussagen, prophetische Aussagen auf Jesus, wie er Gott, dem Vater, vertraut und ihm glaubt, dass er es an ihm herrlich hinausführt. Das Vertrauen, dass er alles, was er verheißen hat, auch hinausführen kann und wird. Da gibt es ein Wort über Abraham im Römer 4, 21. Er war voll gewiss, dass Gott das, was er verheißen hat, auch vollführen wird. Und so hat es auch der Sohn geglaubt und so glauben es auch wir. Ein Wort aus Philipper 1, Vers 6. Glauben heißt, dass in uns angefangene Werk wird er auch vollführen, Gott vollführen, bis zum Tag Jesu Christi. Epheser 3, 20 und darüber hinaus kann er noch über die Maßen mehr tun, als wir erbitten und verstehen. Natürlich, die perfekte Jesus-Nachahmung geschieht natürlich nur, wenn wir in Christus sind. Und das ist nun auch eine Voraussetzung. Da steht ja das wunderbare, bekannte Wort aus Galater 2, 20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben, nicht an den, sondern im Glauben dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wenn ich gestorben bin, wenn Christus in mir lebt, dann lebt auch sein Glaube in mir. Das ist etwas ganz Wunderbares. Christus in mir, das heißt auch, sein Glaube ist in mir. Und das ist das Geheimnis des Glaubens Jesu, den Glauben Jesu nachzuahmen und zu leben, dass wir in ihm sind und er in uns lebt. So gelingt Nachahmung. Aber nur so, wenn ich wiedergeboren und bekehrt bin, gelingt das nicht, weil ich nicht den Geist habe und nicht die Innenwohnung Christi. Und die Liebe? Auch hier nur Anmerkungen. Die Liebe in uns ist der Wille, die Liebesziele Gottes heute schon in mir zu leben und sie meiner Umgebung mitzuteilen und zu leben. Und der Wille, meine geistliche Vollendung zu erreichen, das wollen nicht alle. Aber wir wollen es. Was heißt Liebe? Liebe heißt Förderung und nicht Vernichtung. Förderung auch der Glieder in der Gemeinde, in einer Ortsgemeinde und Förderung der Glieder am Leibe Christi. Liebe heißt Auferbauung und nicht Zerstörung. Paulus schreibt immer mal wieder von der Auferbauung und Auferbauung in Liebe und dergleichen Dinge mehr. Aber Liebe heißt auch Erziehung und nicht laufen lassen. Gottes geliebte Kinder sind wir und werden von ihm erzogen. Da steht in Sprüchen, dass der Sohn gezüchtigt werden soll. Nun, das hören wir heute nicht mehr so gerne. Ich will das auch nicht mit züchtigen übersetzen. Dass er erzogen wird. Dass ein brauchbarer Mensch aus ihm wird. Und so ist die Liebe, fördert auch die Erziehung. Epheser 4,16, die Liebe Gottes lässt den Leib Christi auferbauen. Auch in diesem Zusammenhang wieder mit Epheser 4, Vers 11, da sind ja diese fünf Gruppen, die Jesus gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, und sie dienen dazu, dass der Leib Christi auferbaut wird. Und da sind eben nun die Propheten drin, aber vor allem auch die Hirten und Lehrer. Das sind die Erzieher auch der Glieder am Leibe Christi und die Glieder in der Gemeinde. Durch Propheten vor allem und Hirten und Lehrer geschieht die Erziehungsarbeit in der Gemeinde. Nicht, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt schreiben wir mal alle einen Aufsatz. Was ist göttliche Liebe? Was ist Liebe Christi in mir? Was ist Nachahmung der Liebe? Da würden wir alle sagen, es geht nur noch ein bisschen Zeit. Ja? Liebe ist gar nicht so leicht zu fassen. Was ist Liebe? Aber ich denke, diese drei Begriffe, die sind wichtig. Liebe ist Förderung. Liebe ist Auferbauung. Liebe ist Erziehung. Und Liebe ist der den Vollendungswille Gottes in mir zu leben und dass ich selber will, dass ich vollendet werde, die Liebesziele Gottes mit mir erreicht werden, wie Gott seine Liebesziele ja auch hinausführen, indem er alles einmal zurechtbringt. Und Paulus? Er tut alles zur Auferbauung der Geliebten. Da sieht man wieder die Liebe. 2. Korinther 11, Vers 19. Und praktisch in der Gemeinde in Thessalonich wird Folgendes geschrieben, 1. Thessalonicher 1, 3, die Bemühungen der Liebe, das haben die Thessalonicher gemacht, Bemühungen der Liebe, dass man untereinander natürlich in Liebe verkehrt, aber dass man untereinander auch sich fördert und auferbaut. Und dann 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi dränget mich. Aha. Ihn drängt die Liebe Christi? Ich frage mich, frage uns, drängt uns die Liebe Christi? Und dann steht dort ein wunderbares Wort, dass Jesus für alle gestorben ist. Und damit sind alle gestorben. Das heißt, das Hochziel der Liebe ist die Vollendung der Gemeinde und der Schöpfung. Und die Auferbauung des Leibes Christi in Liebe. Die Selbstauferbauung des Leibes Christi in Liebe, so steht es irgendwo geschrieben. Also noch einmal, die Liebe Gottes hat das Ziel, alles zur Vollendung zu bringen. Wir wirken ein jeder auf seine Weise als Glieder seines Leibes darin mit, in unserer Gemeinde. Und wir wollen die alles Wissen übersteigende Liebe erfassen und so Gott will auch leben. Das steht und das dann in dem Text Epheser 3,19, das führt zu unserer Fülle. Zu unserer Vervollständigung. Das führt dazu, dass wir passend gemacht werden für den Leib Christi auf seinen Tag hin. Und auch da wieder, nicht wir müssen es krampfhaft tun, sondern es steht in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Noch ein weiteres. In 1. Timotheus 6, Vers 3 steht, halte fest das Bild gesunder Worte. Nein, so habe ich es in Teil 1 gesagt. Und jetzt kommt Teil 2, 1. Timotheus 6, Vers 3. Wir sollen die gesunden Worte Jesu festhalten. Das sind die Worte, die Paulus uns geoffenbarten Worte Jesu. Das ist richtig. Aber das sind auch die gesunden Worte Jesu, die er in seinem Erdenleben gesprochen hat. Und gerade auch in den Evangelien dürfen wir nicht leugnen. Nicht wahr, sonst machen wir nur noch da. Paulusbrief und Epheserbrief zum Schluss ist dann nur noch unser Evangelium. Das stimmt nicht. Und wenn ich das sage, wir sollen die gesunden Worte Jesu aufnehmen in unserem Leben und sie behalten, dann gleiten wir damit nicht zum Reichsevangelium ab. Und das, damit bleibt auch das Vaterunser natürlich ein Reichsgebet. Aber die Worte unseres Herrn sind Worte des Sohnes Gottes, die geistlich gesund sind und gesund erhalten. Wir brauchen die ganze Schrift und wir brauchen auch die Worte Jesu. Das ist Nachahmung Jesu, wie es uns Paulus gesagt hat. Und dann noch ein weiteres, 2. Timotheus 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, jetzt natürlich nicht den irdischen, sondern den gekreuzigten, auferstandenen, auferweckt aus den Toten. Auferweckt aus den Toten. Auferweckt aus den Toten. Da lag er unten im Grab. Und dann hat Gott ihn auferweckt aus den Toten. Aus dem Samen Davids und wieder nach meinem Evangelium. So wie es uns Paulus gelehrt hat. Wieder weist Paulus auf den aus den Toten auferweckten Christus hin, nicht auf den irdischen. Ihn müssen wir über alles lieben. Mit ihm, Jesus, müssen wir leben. Das heißt, halt im Gedächtnis Jesu Christi, so wie Paulus es uns gelehrt hat. Aus dem Davidsamen Davids, das heißt in erfüllter Prophetie. Und alles nach seinem Evangelium, so wie er es gelehrt hat, so ist es für die Gemeinde wichtig und richtig. Und jetzt kommt der nächste Teil. Jetzt habe ich darüber gesprochen, wie wir nach den Worten des Apostels Paulus Jesus nachahmen sollen. Da könnte man noch anderes anfügen, aber damit müssen wir aufhören jetzt. Jetzt wollen wir gucken, wie wir Paulus nachahmen sollen. Das heißt in den ganzen Stellen, mich nachahmen, Paulus. Ich beginne mit 2. Thessalonicher 3, Vers 7. So. Denn ihr wisset selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, da wir nicht unordentlich unter euch waren. So sollen wir Paulus nachahmen, 2. Thessalonicher 3, Vers 7, wie er unter den Thessalonichern gewandelt ist oder gewandelt hat. Er hat ordentlich gewandelt, er ist ordentlich gewandelt, hat sich anständig benommen, nicht wahr? Paulus führte einen ordentlichen Wandel. Das ist ein grundsätzliches Stück im Nachahmen. Und jetzt wird das ergänzt durch Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbild. Der erste, der da das Vorbild nach Paulus ist Timotheus. Er hat ihn genau erfasst. Und dann kommen danach nach dem Timotheus noch viele, viele andere Brüder. Ich gestehe, ich habe da ein paar Namen aus unserer Kirchengeschichte aufgeschrieben. Ich habe sie alle wieder ausgestrichen, weil ich von manchen auch so ein bisschen die zweite Seite, die andere Seite kenne. Aber ich möchte einfach auf unsere Glaubensväter verweisen, nicht wahr? Die wir zum Vorbild haben dürfen. Ich möchte wieder auf zwei Bücher hinweisen. Da gab es vor vielen Jahren Friedrich Haus, Väter der Christenheit. Es gibt es wahrscheinlich so nicht mehr, das ist verrissen worden in mehrere Teile. Aber dann gibt es das von mir schon erwähnte Buch von, Plaudereien beim Studierzimmer, von Wilhelm Busch, Plaudereien beim Studierzimmer. Ein nettes Buch, habe ich zweimal gelesen. Das ist selten, dass ich so etwas mache. Also, nachahmen Paulus, als ordentlich, der ordentlich gewandelt ist und hat, und auch Brüder nachahmen, die es ähnlich gemacht haben wie Paulus, und da kann ich nur den Timotheus als erstes Aushängeschild nennen. Und dazu kommt noch etwas, 1. Korinther 10, Vers 32 und 33. 1. Korinther 10, Vers 32 und 33. Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen, das heißt den Juden und den Nationen, Griechen als Oberbegriff für Nation, und der Gemeinde Gottes sind wir. Gleich wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. Das ist ein Wort, das ist ein Pauluswort. Wir sollen es nachahmen. Und dann kommt dieser Vers 1 in Kapitel 11, 1. Korintherbrief. Seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Christi. Wandeln, nachahmen, auf die Brüder sehen und dann den Vorteil der anderen suchen und nicht meinen. Was ist das, Vorteil suchen? Ein Beispiel. Man sagt ja, das einzige kommunistische System, das je funktioniert hat, sind die Kibbutzim in Israel. Aber auch die Kibbutzim in Israel, wo alle gleichgestellt sind oder fast gleichgestellt sind, da hat man dann, wenn man lange dabei war und gearbeitet hat, ein bisschen mehr bekommen. War von Anfang an schon so. Aber dieses System ist unterwandert worden durch die Schnorrer. Und die, die ihren Vorteil gesucht haben und nicht den Vorteil der vielen in so einem Kibbutz mit meinetwegen 200 Mitgliedern oder 200 Leuten. Das war jetzt ein weltliches Beispiel. Aber so gibt es auch in der Gemeinde welche, die suchen ihren Vorteil. Die nützen irgendwie etwas aus, wenn es die Brüder und die Schwestern sind. Schauen wir auf den Vorteil des anderen. Das ist Nachahmung Christi, das ist Nachahmung des Paulus. Das nächste, was mir wichtig ist in der Nachahmung des Paulus, das ist die Freude. Sogar Freude im Erniedrigung, gerade Freude auch im Erniedrigungsbuch Philipperbrief mit dem Erniedrigungskapitel, Kapitel 2. Paulus freut sich sogar über sein Opfer für die Gemeinde, Philipper 2, Vers 17 und 18. Nicht wahr? Da tun wir uns schon etwas schwer. Aber manche hat sein Leben und sein Opfer eben so lassen müssen wie Paulus, damit das Wort Gottes weitergetrieben worden ist. Ich erinnere an Robert Schad, der ja Missionar in China war und auch Missionsgeschichte sehr geliebt hat. Er sagte dort auf den Missionsfeldern, ich denke insbesondere die Tropen, da hat Gott die Missionare hinsterben lassen wie die Fliegen und man hat gemeint, so sagte er, Gott hätte im Hintergrund noch Bataillone, die er schicken könnte. Und aus dem Tod, dem Opfer dieser Brüder, die sich hingeopfert haben, Auftrag für die Gemeindebildung in solchen Ländern, hat Gott oft großen Segen wachsen lassen. Das ist ein praktisches Beispiel aus der Missionsgeschichte. Aber für alle, die in den Erniedrigungs- und den Opferweg gehen, da liegt auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in Hebräer 12, Vers 2 steht das wunderbare Wort, Luther übersetzt das sehr schlecht, Elberfelder besser. Er hat alles auf sich genommen, Jesus, wegen der vor ihm liegenden Freude. Und so ist es auch. Und er sagt auch seinen Aposteln, seinen Jüngern, er will ihnen seine Freude geben und. In all seinem Leid und Leiden, das er auf sich genommen hat. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Philipper 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Was für ein Wort. Immer wieder schreit er, freut euch. Ich habe in mein Skript hineingeschrieben. Wir scheinen öfters mit Griesgramöl gesalbt zu sein als mit Freudenöl, wie Jesus nach Psalm 45 und irgendwo im Hebräerbrief ist das nochmals zitiert. Aber ich verstehe das auch. Den Druck, die Belastung der Tage auszuhalten und dann im Herrn zu sein und dann noch der weltliche Druck in Christus zu sein, das zu meistern, das ist schwierig. Aber das heißt auch Paulus nachahmen und Christus nachahmen, wie Paulus es uns empfiehlt. Ich möchte noch ein Wort jetzt anfügen aus 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn. Das jetzt zum zweiten Mal, wo mit Paulus auch der Herr gesellt worden ist, jetzt in dem Text. Nur diese beiden Paaren, Paulus und den Herrn. Und das ist jetzt nicht die theoretische Wunschaussage, sondern die Praxis. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Das ist Nachfolge, Nachahmung des Herrn und Nachahmung des Paulus. Auch Jesus hat das Wort aufgenommen vom Vater in Druck und Bedrängnis bis zum Tode am Kreuz. Und so ahmte auch Paulus in seinen Verfolgungen den Herrn nach und nahm das Wort mit Freuden auf. Und das erleben unsere Geschwister heute in Nordkorea und vielen anderen Ländern, wo sie mit innerer Freude das Wort aufnehmen in der Verfolgung und wissen, wenn sie Jesus annehmen, dann kann es ihnen lagerhaft kosten unter übelsten Bedingungen. Keine Heizung im Winter bei 20 und 30 Grad minus, um nur ein Beispiel zu nennen. Noch etwas ist dem Paulus wichtig. Nach Christus ausstrecken. Da schreibt er in Philipper 3, Vers 9, in ihm erfunden werden. Das ist nach Christus ausstrecken. Was wir schon gelesen haben, 3, Vers 10 im Philipperbrief. Ihn erkennen, Philipper 3, Vers 8, Christus gewinnen. Ein weiteres Wort aus Philipper 4 jetzt, Vers 19. Christus soll in mir Gestalt gewinnen. Wo man sich nach etwas ausstreckt, bleibt Unwichtiges auf der Strecke. Das war das große Ziel des Paulus. Er jagte ja dem Ziel nach, Philipper 3, Vers 14. Das kann ich mir und euch nur empfehlen, dem Ziel nachjagen, Christus, sich nach Christus ausstrecken. Hin zu dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist ein Kleinod, dem wir uns entgegengehen. Nicht wahr? Es ist leichter, auf Fleisch zu vertrauen, Philipper 3, Vers 3. Auf irdische Sinnen, Philipper 3, Vers 19. Das liegt in unserer fleischlichen Natur. Nein, nicht auf Fleisch vertrauen, sondern dem Ziel entgegen, Jesus nachahmen. Und wer auf Fleisch vertrauen will, auch nicht dem Herrn und ihm sich nicht nach ausstrecken will, und da kommt auch das Glauben, Vertrauen vom Anfang dazu, dem möchte ich ein Wort aus Jeremia 17, Vers 5 nennen. So spricht Jahwe. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Jahwe weicht. Das muss man sich immer wieder vorhalten. Auf wen und auf was vertraue ich? Wir wissen, auf wen wir vertrauen, das ist unser Herr Jesus Christus. Müsste eigentlich jetzt schon Schluss machen, bin auch fast am Ende. Dann hat er einen Gebetskampf geführt, das ist einfach noch wichtig. Kolosser 2, Vers 1. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe, das gilt auch für uns, welchen Gebetskampf wir haben. Ich habe für euch, das sind wir, die wir hier sitzen. Und für die zu Laodicea, das ist die Gemeinde, die durch die letzten Tage die gehen muss, wo die Endzeit schon sichtbar wird, wie in unseren Tagen. Und ich habe auch einen Kampf für alle, um alle, die meine Person im Fleische nicht gesehen haben. Da gehören wir auch dazu. Er hat schon für uns gebetet, der Paulus. Ganz bestimmt. Ich könnte Ihnen das jetzt also schriftgemäß untermauern, aber das geht jetzt nicht mehr aus der Zeit. Die Gemeinde betet und ringt. Eine Gemeinde braucht Beter. Paulus ist das Vorbild, besonders die Gemeinde, die so kurz vor der Entrückung steht, die Endzeitgemeinde, nenne ich das mal. Jesus rang auf dem Berg, Jesus rang in Gethsemane. Beim Vater holte er sich Kraft und Weisung und dort holen wir sie uns auch. Noch ein Wort aus Philipper 4, Vers 9, das ich jetzt erst bringe. Was ihr an mir gesehen, gelernt, empfangen, gehört habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein, nicht wahr? Was ihr an mir gesehen, gelernt, empfangen, gehört habt, das tut. So wird der Gott
des Friedens mit euch sein, also in dieser Botschaft des Paulus stehen.
Paulus Nachahmen hat eine Verheißung. Der Gott des Friedens ist damit bei uns. Bedürfen wir sonst noch Zeugen, was das bedeutet, Paulus nachahmen und wie er Christus nachahmen? Ich kann jetzt nur Anregungen geben, gehen wir auf Entdeckungsreise, was das sonst noch bedeutet. Ich könnte aufhören, ich habe noch ein paar Sätze aufgeschrieben. Ich möchte noch Kolosser 1,24 bringen. Das ist die berühmte Stelle, ich ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist für die Leiden des Christus. Ich bin der Meinung, wir tun das auch, jeder auf seine Weise. Denn weder Paulus noch Jesus hatten einen Krebs, ein Alzheimer oder eine seltene Krankheit, eine Behinderung oder sonst etwas. So wird die Gemeinde, so wird jedes Glied eingebaut in den Leib Christi, passend gemacht mit dem Leiden und der Krankheit oder was immer sonst es noch geben mag, an den Leib Christi. Und da wird dann auch das Letzte noch ergänzt. Ich habe das schon gesagt mit dem Wort nicht auf das irdische Sinn, noch ein Wort aus Philipper 3, Vers 19, nicht auf das irdische Sinnen, nicht auf das irdische Sinnen. Da gab es einen Mann namens Demas, den wollte ich noch erwähnen, 2. Timotheus 4, Vers 10, da schreibt von ihm Paulus, Demas hat mich verlassen, ist nach Korinth abgereist, weil er den gegenwärtigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, nicht wahr? Solche Leute, Geschwister, vielleicht gibt es auch. Kann man nur bitten, Herr, hol ihn zurück, hol sie zurück, lass sie nicht los, wenn sie mal wirklich richtig dabei waren, solche Leute, nenne ich es mal. Philipper 1,8, noch ein weiterer Punkt. Das Sehnen nach den Brüdern. Er sehnt sich nach ihnen mit der innersten Regung Christi, steht dort. Philipper 1,8, das ist Christus in mir, Christus nachahmen. Nach den Brüdern sich sehnen, weil sich eben Jesus und Paulus auch danach sehnen. Da steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, doch wir waren sanft in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre eigenen Kinder hegt. Wir müssen unsere Vorstellung von Paulus korrigieren. Er ist nicht dieser exzentrische und, wie nennt sich das, dieser überspannte Fanatiker, sondern er war in der Mitte zart wie eine säugende Mutter. Er hat in Liebe und Sorge die ganzen Gemeinde getragen. Er war ein Seelsorger, so bin ich der Meinung, vieles andere mehr. Sie, Onesimus, der bei ihm war und ihn auf den rechten Weg zurückgebracht hat. Philemonbrief. Dann sollte ich noch die Mühen ansprechen. Dann sollte ich noch den Kampf, jetzt nicht den Gebetskampf, den Kampf in dieser Welt ansprechen, wie wir auch in unserem Beruf, in unserer Arbeit und in unserer Umgebung haben. Und dann noch ein wichtiges Zeugnis, das ist das Erlebnis Christus. Das dient uns auch Paulus an, das Erlebnis Christus. Das Erlebnis Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich in Christus, er in mir. Das ist das Erlebnis Christi. Und jetzt bin ich fast am Schluss. Nur noch ganz weniges. 1. Korinther 4, Vers 17, ein ganz wichtiges Wort, wenn wir schon beim Nachahmen sind. Werdet meine Nachahmer, Punkt, Ausrufezeichen, werdet meine Nachahmer. 1. Korinther 4, 17, es geht weiter. Deshalb sende ich Timotheus zu euch, der mein im Herrn geliebtes und treues oder glaubendes oder vertrauendes Kind ist. Er wird euch an meine Wege erinnern, die in Christus Jesus sind. So wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also, was steht dort? Paulus sagt, meine Wege sind in Christus. Und das ahmt nach. Timotheus belehrt euch darüber, er redet euch darüber, er zeigt euch, wie die sind. Ein Wort an uns, das unsere und meine, ich muss mich dazu mitnehmen, Wege in Christus sind. In Christus sind. Paulus lehrte die Wege in Christus. So sollte es sein. Und unser Weg, unsere Wege sollten ebenfalls in Christus sein. Schluss dann vom Nachahmer zum Vorbild, schreibt Paulus. 1. Thessalonicher 1,7, sodass ihr seid ein Vorbild geworden allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott durch Jesus Christus, füge ich hinzu, bekannt geworden. Und so wünsche ich es mir und so wünsche ich es uns. Noch einmal die zwei Verse. Sodass ihr ein Vorbild geworden seid allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und wir wollen auch ein Vorbild sein. Sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Und so wünsche ich es uns auch. Und damit bin ich am Schluss. Habe ich aber hier noch einen kleinen Zettel geschrieben. Und könnte es natürlich Kritiker geben, nehmen wir es mal an, das gibt sie, ich weiß es nicht. Könnten sagen, du hast auf Paulus verwiesen. Du hast Paulus groß gemacht. Du musst Jesus groß machen. Genau das habe ich gemacht. Dem Vorbild Jesus Paulus, wie es uns die Schrift sagt, Jesus groß machen. Darum geht es. Zuerst Jesus nachfolgen. Aber wir haben einen Lehrer, der uns gesagt hat, wie wir das machen sollen. Und das ist Paulus. Und das möge uns der Herr schenken. So viel für heute. Soll ich jetzt beten? Jesus, habe du Dank, dass du uns erwählt hast. Längst vor Grundlegung der Welt. Du das erwählte Lamm vor Grundlegung der Welt. Und deine Gemeinde, die erwählte Gemeinde vor Grundlegung der Welt. Und du hast sie nun einmal herausgerufen in dieser Zeit, in diesem bösen Äon, und bereitest sie zu und machst sie tüchtig für dein Reich, so bitten wir dich. Nun lass einfach das Wort Gottes in uns wirken, dass wir dieses Ziel erreichen, passend gemacht zu werden für den Leib Christi. Mit Gold und Silber und edlen Steinen und nicht mit brennbarem Material wie Holz, Heu und Stroh. Und das Wunder, das der Vater uns gezeugt hat, wiedergeboren zu einer neuen und lebendigen Hoffnung. Was für eine große Sache. Und dass du mit Sehnsucht auf deine Gemeinde wartest und dass sie zubereitet wird. Wie oft müssen wir sagen, dass wir sehr, ich will nicht sagen, ungehorsame Kinder sind, aber nicht so ganz koschere Kinder, die nicht so wollen, wie du willst, denen so vieles in dieser Welt so wichtig ist. Wo die Verführung der Endzeit reinbrechen, Herr Jesus, da bewahre uns auch, dass wir all den Vorbildern nachgehen und nachahmen, die uns die Kirchengeschichte und die Gemeindegeschichte gezeigt hat und die uns Paulus gezeigt hat. Lass uns nicht müde werden auf dem Weg. Lass uns nicht die Flinte in das Korn werfen und sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr, wenn mir das und jenes nicht passt. Nein, Herr Jesus, lass uns treu dranbleiben an dir, an unserem Auftrag. Und jeder von uns, der Glied am Leib Christi ist, hat eben einen Auftrag. Lass uns dranbleiben, dem Ziel entgegen, Jesus entgegen. Und dazu hast du das Wort gegeben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alles ist für uns geschrieben. Aber unser Lehrer ist Paulus und dafür danken wir dir. Und nun lass das Wort nachwirken. Und lass auch den Segen dieses Wortes, wenn du Gnade dazu gibst, auch weiter in uns leben und weitergegeben werden dort, wo es gebraucht wird. Lass uns einstehen für deine Gemeinde. Lass uns einstehen für die Geschwister. Ja, Herr, du hast die Last dieser Welt getragen. Und nun gib auch uns Gnade, wo wir Lasten tragen müssen. Nun segne uns den Abend, den Rest des Tages und geh mit uns in die Nacht und auch den morgigen Tag. Mögest du segnen. Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, im Namen Jesu. Dank sei dir für deine Treue. Amen.
Ja, lieber Bruder Weber, vielen Dank für die ausführliche Darlegung zum Thema Nachahmer Paulus, von Paulus. Das ist eine ganze große Liste von Bibelstellen, die ja nur eine kleine Auswahl sind. Trotzdem sehr große Fülle an Reichtum und Wahrheit. Und wir wollen jetzt gemeinsam singen, 254, die Strophen 4 bis 5. Uns noch eine gute Nacht wünschen mit Sprüche 19, Vers Sprüche 19, Vers 23. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht. Und wir haben jetzt ganz viele wichtige Aussprüche gehört und ich wünsche uns das, dass wir einfach gesättigt am inneren Menschen jetzt einen guten Verdauungsschlaf antreten, dass der Herr in uns das wirken lässt und dann zur Auswirkung bringt. Wir freuen uns dann auf morgen 10 Uhr auf die zweite Verkündigung von unserem Bruder Eberhard Weber und sehen uns dann hoffentlich morgen alle gesund und munter wieder. Dann eine gute Nacht.